Meine Damen, meine Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz im Anschluss an die, ich sag mal voraussichtlich, letzte Ministerpräsidentenkonferenz des Jahres. Ich darf begrüßen Bundeskanzler Olaf Scholz, den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Henrik Wüst und die frisch gebackene Berliner regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Herr Scholz fängt an.
Meine Damen und Herren, heute hat sich die Bundesregierung mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der 16 Länder getroffen. Bevor ich aber zu den Inhalten unseres Treffens komme, möchte ich heute der neu gewählten regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, einen herzlichen Glückwunsch sagen.
Vielen Dank.
Wie es die Zeitläufe wollen, ist sie nun gleich am Tag ihrer Wahl als Co-Vorsitzende der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gefordert gewesen. Daher freue ich mich, dass sie nun mit Herrn Wüst und mir zusammen über die heutigen Beratungen berichten kann. Ziel unserer Unterredung mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten war es, unser Land auf die bevorstehende nächste Corona-Welle vorzubereiten. Ich bin froh, dass der von uns eingesetzte Expertenrat am Wochenende eine so klare und im Übrigen einhellige Einschätzung zu Omikron abgegeben hat. Ich danke an dieser Stelle den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und all den übrigen Experten für diese wichtige Arbeit. Ihre wissenschaftliche Einschätzung ist die Grundlage für die politischen Entscheidungen, die wir jetzt treffen. Und ich bin dankbar, dass wir so zügig im Kreis der 16 Länder und der Bundesregierung zusammengekommen sind, um zu besprechen, welche Maßnahmen nun zu ergreifen sind, damit unser Land gut durch die nächste Zeit kommt. Lassen Sie mich noch eines vorweg sagen. Ich kann jeden und jede verstehen, die nichts mehr hören will von Corona, von Mutationen und neuen Virusvarianten. Doch wir können und dürfen nicht die Augen verschließen vor dieser nächsten Welle, die sich vor uns aufzutürmen beginnt. Im Augenblick befinden wir uns noch in einer seltsamen Zwischenzeit. Die Maßnahmen, auf die wir uns Ende November verständigt haben, wirken. Überall und flächendeckend gehen die Infektionszahlen deutlich zurück, wie uns das Robert-Koch-Institut meldet. Ganz allmählich verringert sich sogar auch die Belegung der Intensivstationen etwas, auch wenn die Belastung der Beschäftigten weiterhin sehr groß ist und wir in einzelnen Regionen an der Grenze sind. Das zeigt, dass unsere strengen Maßnahmen seit Ende November die erwünschte Wirkung zeigen. Die strikten Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte, der zusätzliche Schutz durch Testung sowie die starke Booster-Kampagne der vergangenen Wochen waren richtig. Wir bekommen die vierte Welle also langsam in den Griff. Das wäre eigentlich eine gute Nachricht. Eigentlich. Denn diese Pandemie lehrt uns, so schnell wie erhofft, ist es nicht vorbei. Es droht nun bereits die Welle 5. In Großbritannien, Dänemark und auch in den USA ist Omikron bereits auf dem Vormarsch. Diese Variante des Virus unterscheidet sich in nicht unwesentlichen Merkmalen von denen zuvor. Sie ist nach Einschätzung der Fachleute, was die Infektionen betrifft, noch aggressiver. Und sie hat Eigenschaften, die es ihr ermöglichen, den Impfschutz stellenweise zu unterlaufen. Selbst zweifach Geimpfte und auch Genesene laufen hohe Gefahr, sich mit dieser Variante anzustecken. Erst eine frische Boosterung, eine Auffrischungsimpfung, bietet einigermaßen Schutz gegen eine Infektion. Omikron ist leichter ansteckend, verbreitet sich schneller und wird die Zahl der Infektionen in den kommenden Wochen massiv ansteigen lassen. Darauf müssen wir uns jetzt einstellen. Deshalb haben wir uns heute mit den 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten getroffen. Noch ist Omikron in Deutschland nicht flächendeckend aufgetreten, aber es ist nach derzeitiger Einschätzung bestenfalls nur eine Frage von wenigen Wochen, bis diese Virusvariante sich auch bei uns durchsetzen wird. Deshalb müssen wir uns auch jetzt darauf vorbereiten. Wir folgen dabei den Ratschlägen des wissenschaftlichen Expertengremiums. Bevor ich zu den einzelnen Maßnahmen komme, noch ein Wort zum Zeitpunkt, von dem die neuen Maßnahmen an gelten sollen. Wir haben bewusst entschieden, soweit sie nicht vor Ort schon irgendwo eingeführt sind, sie erst nach Weihnachten anlaufen zu lassen. Die Erfahrungen der vergangenen beiden Jahre haben gezeigt, dass Weihnachten und Ostern auch durch die Verhaltensweise der Bürgerinnen und Bürger sich nicht als große Pandemietreiber erwiesen haben. Im Gegenteil. Die Ferien haben die Infektionszahlen sogar oft verringert. Die Familien scheinen verantwortungsvoll und vorsichtig mit diesen Festtagen umzugehen. Im beschränkten Rahmen, mit ausreichend Testung und der nötigen Vorsicht. Auch für diese Festtage wünsche ich mir, dass möglichst viele wieder so vorgehen, um sich, um ihre Eltern und Großeltern, ihre Lieben zu schützen. Mit Abstand, mit Masken und mit zusätzlichen täglichen Tests. Auch wenn Sie schon zweimal geimpft sind, testen Sie sich bitte, bevor Sie mit anderen Menschen für die Weihnachtsfeiern zusammenkommen. Diese Pandemie hat uns in den vergangenen 21 Monaten gemeinsam sehr viel abverlangt. Deshalb freuen sich viele zu Recht auf diese Festtage im trauten Kreis der Familie. Mit der gebotenen Vorsicht und der gebotenen Rücksicht ist das auch möglich. Die Impfungen sind ein ganz wichtiger Faktor im Kampf gegen Omikron. Seit dem 18. November läuft unsere Booster-Kampagne. Bis zu 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten habe ich und haben wir als Ziel ausgegeben. Viel spricht dafür, dass wir dieses Ziel erreichen werden. Doch Corona macht keine Weihnachtspause. Bei unserer heutigen Zusammenkunft haben wir deshalb entschieden, die Impfkampagne mit unverminderter Kraft auch während der Feiertage zwischen den Jahren und zu Beginn des neuen Jahres fortzusetzen. Als nächstes wollen wir bis Ende Januar weitere 30 Millionen Booster-Impfungen erreichen. Damit wären dann 3/4 der Bürgerinnen und Bürger dreimal geimpft. Und die Booster-Impfungen sollen künftig bereits 3 Monate nach der zweiten Impfung möglich sein. Das kann ich hier sagen, wird auch die STIKO so unterstützen. Impfen, impfen, impfen bleibt unser Ziel, damit möglichst viele vor Omikron geschützt sind. Darunter verstehe ich nicht nur Auffrischungsimpfungen, sondern auch Erstimpfungen und Zweitimpfungen. 73,5% der Deutschen haben inzwischen mindestens eine Impfung. Als nächstes Zwischenziel möchte ich eine Impfquote von mindestens 80% ansteuern. Und wenn wir das erreicht haben, müssen wir das nächste Ziel in den Blick nehmen. Bei aller Unsicherheit, die es über das Virus nach wie vor gibt, wissen wir eins. Das Risiko für nicht geimpfte Erwachsene, sich zu infizieren und schwer zu erkranken, steigt durch die neue Variante noch einmal weiter. Deshalb mein Appell, lassen Sie sich impfen, zu Ihrem eigenen Schutz, zum Schutz Ihrer Lieben und zum Schutz von uns allen. Wenn Sie unsicher sind, informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin, bei anderen Fachleuten und fragen Sie die vielen, die sich bereits haben impfen lassen. Fast 60 Millionen Deutsche sind inzwischen vollständig geimpft, ohne dass wir von schweren Nebenwirkungen oder langfristigen Einschränkungen erfahren hätten. Ganz anders bei denjenigen, die auf den Intensivstationen um ihr Leben kämpfen oder mit den Langzeitfolgen der Covid-Erkrankungen zu ringen haben. Nun zu den konkreten Maßnahmen, die der Bund und die Länder heute beschlossen haben und die spätestens ab dem 28. Dezember also gelten. Erstens. Mit Blick auf die ersten Erfahrungen mit Omikron in anderen Ländern ist zu erwarten, dass die Zahl der Infektionen auch bei uns deutlich ansteigen wird. Mehr Infizierte bedeutet einen erheblich höheren Krankenstand als in jeder anderen Phase dieser Pandemie. Deshalb fordern wir alle Betriebe der kritischen Infrastruktur auf, vor allem Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, Krankenhäuser, die Pandemiepläne zu überarbeiten oder zu aktivieren, wie sie trotz hohem Krankenstand der Belegschaft die Kernversorgung aufrechterhalten. Entsprechende Pläne werden so vorbereitet, übrigens auch für Elektrizitätsversorgung und andere Bereiche, die dazugehören, damit sie schnell und unkompliziert wirken. Zweitens. Die harten Beschränkungen für Ungeimpfte bleiben erhalten. 3G am Arbeitsplatz, das heißt nur wer geimpft oder genesen oder tagesaktuell getestet ist, darf in seinen Arbeitsplatz gehen oder Bus und Bahn benutzen. Noch strenger ist es im Einzelhandel, in Kinos und Theatern. Hier haben nur Geimpfte oder Genesene Zutritt. Es gilt also die 2G-Regel und manchmal 2G+. Und je nach regionalen Pandemiegeschehen kann für die Geimpften Genesenen eben dieser zusätzliche Test nötig sein, das von mir schon erwähnte 2G+. Außerdem gelten die strikten Auflagen für private Begegnungen von Ungeimpften weiter. Es sind nur Treffen im eigenen Haushalt und mit maximal 2 Personen aus einem anderen Haushalt erlaubt. Das gilt auch für die Weihnachtsfeiertage. Ich darf die Bürgerinnen und Bürger eindringlich darum bitten, sich an diese Regeln zu halten. Sie sind keine Schikane. sondern dienen dem Schutz der Nichtgeimpften und von uns allen. Drittens, auch für Genesene und vollständig Geimpfte werden nun wieder gewisse Beschränkungen nötig. Private Zusammenkünfte sind auf maximal 10 Personen beschränkt. Das gilt natürlich insbesondere im Hinblick auf Silvester. Es ist deshalb derzeit nicht mehr die Zeit für Partys und gesellige Abende in großer Runde. Kinder unter 14 Jahren werden bei dieser Beschränkung auf 10 Personen wie bisher auch wie gewohnt nicht einberechnet. Viertens, Clubs und Diskotheken werden bis auf Weiteres geschlossen, um eine Verbreitung des Virus zu erschweren. Auch überregionale Großveranstaltungen dürfen nicht mehr mit Publikum stattfinden. Das betrifft insbesondere Fußballspiele. Fünftens, um die Krankenhäuser zu entlasten, haben wir schon vor einiger Zeit beschlossen, dass der Verkauf von Feuerwerkskörpern zu Silvester verboten wird. Sie kennen das bereits aus dem letzten Jahr. Gleichzeitig wird ein Verbot von Ansammlung und Versammlung an Silvester und Neujahr gelten. Meine Damen und Herren, ich hätte Ihnen gerne erfreulichere Nachrichten kurz vor den Weihnachtsfeiertagen mitgeteilt. Diese Pandemie strengt uns alle an. Wir alle sind mürbe und der Pandemie müde. Das hilft aber nichts. Wir müssen abermals zusammenstehen und auch in vielen Fällen eben Distanz halten. Wir müssen uns schützen und unsere Angehörigen. Wenn wir das tun, mit all der Vernunft, die uns als Menschen gegeben ist, werden wir auch gut durch die nächste Corona-Welle kommen. Trotz allem oder gerade wegen all dem wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und Angehörigen eine besinnliche und schöne Weihnachtszeit und einen guten Jahreswechsel. In der ersten Woche des neuen Jahres werden wir uns mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder erneut zusammensetzen, um die Lage zu bewerten. Das Treffen wird am 7. Dezember stattfinden. Vielen Dank.
Als nächstes wäre Herr Wüst an der Reihe.
Ja, vielen herzlichen Dank. Die erste Stellungnahme des Expertenrats der Bundesregierung war eine deutliche Warnung. Das 19:0 Votum hat dies noch einmal unterstrichen. Man spricht von einer neuen Dimension im Pandemiegeschehen. Die Omikron-Mutation ist viel ansteckender als Delta. Herr Bundesminister Lauterbach hat heute von 1,5-fach gesprochen. Und gerade wenn man nicht geboostert ist, kann Omikron den Impfschutz teilweise unterlaufen. Es drohen deshalb schwerwiegende Folgen bei den Infektionszahlen für die Belastung unserer Krankenhäuser und für die Anzahl der Menschen in Quarantäne. Es geht deshalb auch um die Aufrechterhaltung unserer kritischen Infrastrukturen. Wir nehmen den Rat dieses Expertengremiums sehr, sehr ernst. Omikron mahnt deshalb mehr denn je zu Entschlossenheit, zu politischer Führung und zu einem konsequenten und einheitlichen Handeln. Impfen und Boostern sind unsere stärksten Waffen gegen Omikron. Niemand sollte deshalb mit seiner oder ihrer Impfung warten. Jeder und jede sollten sich so schnell wie möglich boostern lassen. Wir schaffen in Nordrhein-Westfalen aktuell 1,5 bis 2 Millionen Impfungen pro Woche und bundesweit werden wir durch das Engagement der Kommunen, der Ärzte und aller, die dabei mithelfen, das Ziel von 30 Millionen Impfdosen bis zum Jahresende mit großer Wahrscheinlichkeit erreichen. Und die Impfkampagne sollte dann, so ist auch die Verabredung des heutigen Tages, auch darüber hinaus auf Hochtouren weiterlaufen. An dieser Stelle noch einmal mein ganz herzlicher Dank an alle Menschen, die das möglich machen. Sie leisten einen großen Dienst an unserem Land und an ihren Mitmenschen. Wir wollen bis Ende Januar, so ist die Verabredung, weitere 30 Millionen Impfungen erreichen. Und deshalb muss das Tempo bei dieser Impfkampagne weiter hoch bleiben. Das Auftreten der Omikron-Variante erfordert auch mit zusätzlicher Dringlichkeit die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Der damalige Bundesfinanzminister, Vizekanzler, heutige Kanzler hat im November formuliert, dass er mit einer Umsetzung im Februar rechne. Bund und Länder haben das im Beschluss vom 2. Dezember aufgegriffen. Das muss gelten. Die Länder bitten deshalb Bundesregierung, Bundestag, die Vorbereitung für die allgemeine Impfpflicht zügig voranzutreiben und kurzfristig einen Zeitplan vorzulegen. Auch dieses Thema verlangt Tempo und Klarheit. Zum Schutz gegen Omikron gehört auch der Schutz unserer kritischen Infrastruktur. Es geht um Daseinsvorsorge und Strom- und Wasserversorgung, um Feuerwehr, Polizei und an erster Stelle natürlich um die Funktionsfähigkeit unseres Gesundheitswesens. Herr Professor Krömer, Vorsitzender des Expertenrates, hat heute aus England berichtet, wo ein Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der kritischen Infrastruktur entweder infiziert ist oder in Quarantäne. Und darauf muss man sich vorbereiten, frühzeitig und planvoll. Das ist die Verabredung des heutigen Tages. Bund und Länder werden sich deshalb mit den Betreibern der kritischen Infrastruktur sehr eng austauschen, dass die Pandemiepläne angepasst werden, um Vorbereitungen zu treffen. Wir müssen gewährleisten, dass die Pandemiepläne so funktionieren, dass unser Land auch weiterläuft, wenn uns das aus England Berichtete hier ereilt. Zum Schutz gegen Omikron empfehlen die Experten eine deutliche Reduzierung der Kontakte. Deswegen haben wir heute ein ganzes Paket von Maßnahmen beschlossen, das der Bundeskanzler gerade vorgestellt hat. Ich will das deshalb nicht wiederholen. Diese Maßnahmen sind das Fundament unseres Schutzwalls gegen Omikron. Bund und Länder brauchen in dieser Lage aber auch darüber hinaus eine klare Strategie für die nächsten Wochen. Und dazu gehört, dass wir uns am Nachmittag des 7. Januars erneut hier treffen werden, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Die Bundesregierung hat auf Bitten der Länder zugesagt, bis dahin eine konkrete Planung vorzulegen. Wir brauchen als Grundlage für unsere Beratungen Anfang Januar konkrete Vorschläge für etwaig notwendige Maßnahmen, die mit dem Expertenrat abgestimmt sind. Wir werden außerdem über gegebenenfalls notwendige rechtliche Änderungen sprechen müssen und über die Anpassung der wirtschaftlichen Hilfsinstrumente für die betroffenen Bereiche. Wichtig ist aus meiner Sicht abschließend, dass Bundesregierung, aber auch Länder bei ihren Planungen auch zukünftig den Expertenrat des RKI einbezieht. Das Robert-Koch-Institut, das ja eine Bundesbehörde ist, hat heute kurz vor der MPK Empfehlungen vorgelegt, die mit den Auffassungen der Bundesregierung in einigen Teilen nicht übereinstimmen und über die Empfehlung des Expertenrates hinausgehen. Man muss sich ja nicht in jedem einzelnen Punkt die Auffassung des RKI teilen, aber es ist aus meiner Sicht wichtig, dass dem RKI der Respekt entgegengebracht wird, den es verdient. Das RKI hat mit seiner Arbeit in den letzten Monaten der Pandemie in Deutschland viele Menschenleben gerettet. Insgesamt ist heute das Signal wichtig, dass Bund und Länder bei der Bekämpfung von Omikron, beim Schutz der Menschen in unserem Land Hand in Hand arbeiten. Die Lage ist ernst und deshalb brauchen wir Entschlossenheit, Konsequenz und ein gemeinsames Vorgehen.
Vielen Dank. Dann als Drittes die regierende Bürgermeisterin.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich will betonen, dass es, glaube ich, ein sehr wichtiges Zeichen ist, dass diese Ministerpräsidentenkonferenz heute, 3 Tage vor Weihnachten, noch einmal zusammengekommen ist und auch eine Orientierung gibt für die kommenden Feiertage, für das Signal und den Wunsch auch an die Bevölkerung, dass verantwortungsbewusst diese kommenden Feiertage begangen werden, sowohl das Weihnachtsfest als auch der Jahreswechsel. Es geht darum, dass wir eben alle, auch wenn wir uns freuen auf die Begegnung mit Familien, mit Freunden, sehr, sehr verantwortungsvoll uns überlegen, wie können wir unsere Kontakte einschränken, wenn man sich trifft, möglichst eben das Schützen, das Testen, das Impfen in den Mittelpunkt zu stellen. Und es ist ganz klar, dass angesichts dieser Lage wir auch uns keine Pause erlauben können, was das Impfen angeht. Die Impfkampagne muss auch über die Feiertage weiter laufen, mit nur sehr geringen runterfahrenden Aspekten, vielleicht am Heiligabend, am ersten Feiertag. Aber auch wir in Berlin haben uns natürlich genauso wie alle anderen Bundesländer ganz klar das Ziel gesetzt, diese Tage weiter zu nutzen. Wir sind darauf angewiesen, dass viele dabei mithelfen, sowohl die Hausärzte, die auch zwischen den Jahren mithelfen beim Impfen, als auch unsere Impfzentren, die mobilen Impfteams und auch die kreativen Impfaktionen an besonderen Orten, gerade für Kinder, für Jugendliche, für Familien. Es ist wichtig, dass wir alle Kräfte noch einmal zusammennehmen, auch gerade jetzt in diesen Tagen, das Impfen weiter voranzubringen, das Boostern voranzubringen. Ich bin sehr froh, dass wir in Berlin mittlerweile ein Drittel der Berlinerinnen und Berliner geboostert haben und bei einer Impfrate von fast 75% sind, was die Erstimpfungen angeht, bei den Zweitimpfungen auch über die 70% hinaus. Natürlich werden wir auch dieses Ziel verfolgen, was Olaf Scholz ja erwähnt hat, auf die 80% uns zuzubewegen und beim Boostern noch auch weiter auszubauen. Wir haben heute von Bundesminister Lauterbach gehört, dass er für eine verlässliche Impfstoffbeschaffung auch steht. Ich finde das sehr wichtig, dass er also uns auch in Aussicht gestellt hat, dass mindestens 10 Millionen Impfdosen in der Woche zur Verfügung gestellt werden, auch bis in den Januar, Ende Januar hinein, diese Planung schon heute auch angekündigt hat. Das ist sehr wichtig, dass es hier eine Verlässlichkeit gibt, auch in Bezug auf weitere Medikamente und Impfstoffe, die auch neu auf den Markt ja kommen werden. Ich finde außerdem wichtig, dass wir ein klares Signal für die Kinderimpfungen setzen. Das ist ja erst seit wenigen Tagen möglich, dass die 5- bis 11-Jährigen auch einen Impfstoff bekommen. Ich kann aus Berlin sagen, dass die Impfkampagne hier sehr gut angelaufen ist und ich werde auch in meiner ja jetzt heute beginnenden Amtszeit übermorgen ein auch zusätzliches Signal setzen. Wir werden im Roten Rathaus in Berlin eine Impfaktion für Kinder stattfinden lassen. Das ist nur ein Teilaspekt, aber ich glaube, dass es wichtig ist, eben hier auch nochmal die Eltern, die Familien anzusprechen und auch mit den mobilen Impfteams in die Einrichtungen zu gehen für Menschen, die Behinderungen haben, für Menschen, die in anderer Weise nicht so mobil sind. Wenn die Menschen nicht in die Impfzentren kommen können, müssen wir alles dafür tun, dass die Impfstoffe eben zu den Menschen kommen können, die Schwierigkeiten haben, eben die Angebote bei den Hausärzten und den Impfzentren wahrzunehmen. Deswegen muss es auf drei solide Füße gestellt werden, was wir beim Impfen tun. Die Impfzentren auf der einen Seite, die mobilen Impfteams auf der anderen Seite und auch eben das, was durch die Hausärzte und auch durch kreative Orte des Impfens eben ermöglicht werden kann. Ich finde sehr wichtig, dass wir auch heute hier ein Signal in Richtung Wirtschaft gesetzt haben, die Überbrückungshilfe 4, die eben den besonders betroffenen Unternehmen auch nochmal zusätzlich zur Seite gestellt wird, die Corona-Schutzmaßnahmen, die eben bestimmte Unternehmen, bestimmte Branchen besonders hart treffen. Es ist wichtig, dass wir das Signal von dieser Ministerpräsidentenkonferenz auch Ende des Jahres eben setzen, dass finanzielle Unterstützung weiter zur Verfügung gestellt wird und dass eben die Härtefallhilfen inklusive der Sonderregelung für die Veranstaltungswirtschaft als auch der Sonderfonds des Bundes für Messen und Ausstellungen, der Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen und das Programm Corona-Hilfen im Profisport, dass all diese Maßnahmen verlängert werden sollen. Das ist ein wichtiges Signal für die Wirtschaft in unseren Ländern und ein Zeichen, dass wir eben jetzt auch in die Umsetzung vor Ort dann gehen, um eben die Länderverantwortung zu übernehmen, damit diese Hilfen auch tatsächlich vor Ort ankommen können. Und ansonsten, es ist ganz klar, Weihnachten ist die Zeit, in der wir zusammenkommen mit unseren Familien. Aber es ist auch in diesem Jahr ganz besonders die Zeit der Achtsamkeit, der gegenseitigen Solidarität. Und auch Silvester wird eben nicht die Zeit der großen Partys sein, sondern des verantwortungsvollen Umgangs mit dieser Situation. Und deshalb ein großer Appell, Kontakte zu reduzieren. Und andererseits, wir haben es schon viele, viele Male gesagt, immer wieder können wir es nur sagen, diejenigen, die geboostert sind, werden einen besseren Schutz auch vor Omikron haben, einen viel besseren Schutz. Und deswegen der Aufruf, bitte nutzen Sie all diese Angebote und der Dank an all diejenigen, die dabei mithelfen, dass auch in den Feiertagen diese Impfaktionen stattfinden und wir den Schutz unserer Bevölkerung auch dadurch verstärken und gewährleisten können. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann habe ich schon 5 Wortmeldungen. Die erste, Christina Dunz, AND.
Herr Bundeskanzler, das Robert-Koch-Institut hat ja alarmierend heute darauf verwiesen, dass es sofort maximale Kontaktbeschränkungen geben sollten. Könnten Sie den Dissens zur Bundesregierung erklären? Ist das jetzt mehr Panikmache des RKI oder haben Sie es einfach nicht übers Herz gebracht, den Menschen Weihnachten zu verderben und deswegen Kontaktbeschränkungen erst ab 28. Dezember? Und an den Ministerpräsidenten und die regierende Bürgermeisterin, Frau Giffey, das Abgeordnetenhaus hat heute die epidemische Lage beschlossen. Sind Sie beide, Herr Wüst und Sie, der Ansicht, dass es ein Fehler war, dass das bundesweit ausgelaufen ist und sollte der Bundeskanzler Scholz mit der Ampelkoalition dies im Bund wieder einführen? Danke.
Schönen Dank für Ihre Frage. Wir haben ja einen sehr großen Fortschritt in unserer Beratung über die notwendigen Maßnahmen, indem wir einen Expertenrat eingerichtet haben, der sich mit der Frage beschäftigt, was zu tun ist. Die qualitative Verbesserung des Beratungsprozesses der Politik liegt darin, dass wir die dort versammelten Expertinnen und Experten bitten, uns ein Votum zu übermitteln aus ihrer Diskussion, die sie miteinander führen. Das hat auch gute Wirkung gehabt. Sie sehen, dass die Vorschläge am Sonntagnachmittag präsentiert worden sind. Und es hat noch am Sonntag Beratung gegeben unter verschiedenen Gesprächsgruppen von Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Es hat am Montag intensive Beratung gegeben sämtlicher Chefs der Senats- und Staatskanzleien und der Chefinnen der Senats- und Staatskanzleien. Und es hat heute noch mal intensive Beratung gegeben, sodass wir in kürzester Zeit von gewissermaßen Sonntagabend bis heute Nachmittag einen Konsens entwickelt haben über die Schritte, die aus diesen Empfehlungen des Expertengremiums folgen. Und diese Entscheidungen sind ja einstimmig getroffen worden, einschließlich der Vertreter des RKI dabei, was ich, glaube ich, einen guten Fortschritt finde in der Zusammenarbeit. Ansonsten bin ich sehr dankbar für die Arbeit, die das RKI leistet in den letzten Jahren und auch in den nächsten Jahren. Das sind ja immer wieder neue Vorschläge für unsere politischen Beratungen und da werden wir sicherlich auch noch viele bekommen. Was wir jetzt haben, ist sofortige Kontaktbeschränkungen. Und zwar in Ergänzung zu denen, die wir schon haben. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern um uns herum hat Deutschland weitreichende Kontaktbeschränkungen schon relativ frühzeitig auf den Weg gebracht. Das unterscheidet uns, dass wir 2G für Geschäfte, für Restaurants, für Hotels, 2G plus für viele Bereiche gemacht haben, auch für Kinos, Kulturveranstaltungen, alles Mögliche ist sehr beschränkt. Wir haben das erste Mal 3G am Arbeitsplatz eingeführt, das hatten wir lange nicht. Also alle müssen geimpft sein oder von einer Infektion genesen oder aber sich tagesaktuell getestet haben. Wir haben 3G für den öffentlichen Verkehr. Wir haben weitreichende Maskentragepflichten. Wir haben sehr erhebliche Beschränkungen in allen Bereichen durchgesetzt und umgesetzt, einschließlich Testens und Maskentragen in den Schulen. Und diese vielen Maßnahmen haben ihre guten Wirkungen gehabt und auf die setzen wir jetzt noch etwas obendrauf. Ich habe die Maßnahmen schon genannt, die als Maßnahmen jetzt unmittelbar greifen. Das ist die Frage der Beschränkung von Kontakten im privaten Bereich, auch bei Geimpften. Über das Maß hinaus, das wir bisher schon hatten, das ist die Schließung von Clubs und Diskotheken. Und das ist die Maßnahme im Hinblick auf Großveranstaltungen, die überregional wirken. Also sehr umfassende Umsetzung und in dieser Linie verstehe ich auch die Empfehlung, die wir von dem Institut bekommen haben.
Ja, wenn ich anfangen darf, soll, dann will ich die Frage gerne sehr klar beantworten. Wann, wenn nicht jetzt, vor uns haben wir eine epidemische Lage nationaler Tragweite. Insofern ist der Beschluss, dass sie nicht fortgelten möge, nach meiner Sicht, aus meiner Sicht ein klarer Fehler.
Also ich würde hier nicht von einem klaren Fehler sprechen. Es geht darum, dass die Beendigung der Lage in einer anderen Lage entschieden worden ist. Wir haben seitdem eine Entwicklung, die dazu führt, dass neue Maßnahmen ergriffen werden müssen. Diese Maßnahmen werden jetzt ergriffen. Und es ist wichtig, dass alle Maßnahmen, die wir ergreifen, verhältnismäßig sind und dass, wenn wir Maßnahmen ergreifen, uns auch ansehen, inwieweit diese wirksam sind und dann weitere Maßnahmen gegebenenfalls ergreifen. Und genau in dieser Situation befinden wir uns jetzt. Es sind heute schon nochmal zusätzliche Schritte entschieden worden. Wir werden am 7. Januar wieder zusammenkommen, werden dann auch bewerten, inwiefern Omikron sich entwickelt hat. Wir werden in dieser Zeit alles dafür tun, das Infektionsgeschehen so zu minimieren, wie weit es möglich ist. Und dann auch darüber zu beraten haben, inwieweit eine erneute pandemische Lage zu entscheiden ist. Aber für den heutigen Tag und für die jetzige Situation sind angemessene Maßnahmen entschieden worden. Jetzt geht es darum, die auch entsprechend umzusetzen. Und es geht, wie gesagt, bei allem, was wir tun, schon auch um Verhältnismäßigkeit. Und deswegen, wir haben das Ende in einer Lage oder ist darüber entschieden worden, die anders war als jetzt. Und bei allem, was wir tun, geht es schon darum, sich anzuschauen, in welcher Situation sind wir. Und wenn die Situation eben nicht mehr so gravierend ist, dann muss man sich auch wieder über das Zurücknehmen von Maßnahmen Gedanken machen. Jetzt sind wir in einer anderen Lage. Deswegen ist es gut, dass wir heute diese Beschlusslage haben. Und alles Weitere wird im Januar dann sehr zeitnah auch zu bewerten sein.
Als Nächstes habe ich Kirsten Becker von der ARD.
Guten Abend. Herr Scholz, kurz zwei Verständnisfragen. Die Schließungen von Clubs und Diskotheken gelten für alle Bundesländer, also zum Beispiel auch Bremen, wo sie ja eigentlich wegen der Inzidenzen weiter offen sind. Und die Einschränkungen mit den 10 Personen im privaten Raum heißt aber übersetzt, wenn ich mit 30 Leuten zu Silvester feiern möchte, buche ich mir im Restaurant einfach 3 separate Tische und das ist dann möglich. Und Herr Wüst und Frau Giffey, Herr Wüst, Sie haben ja das RKI-Papier auch angesprochen. Hätten Sie sich gewünscht, dass genau diese Maßnahmen aus dem RKI-Papier heute sozusagen beschlossen worden wären? Und warum ist das aus Ihrer Sicht nicht passiert? Und Frau Giffey, Sie haben in Berlin die epidemische Notlage ja für Berlin heute auch, also nicht Sie, aber der Senat, erklärt. Was ist da sozusagen das Einvernehmen auch zwischen den Ländern oder Ihre Empfehlung? Sollten jetzt alle Länder zumindest mal auf Landesebene diese epidemische Notlage aussprechen? Das haben ja noch nicht alle getan. Vielleicht auch nochmal an Herrn Wüst.
Schönen Dank für Ihre Fragen. Vielleicht ist es etwas, was neu wahrgenommen werden muss, aber ich möchte darauf hinweisen, wir handeln sehr einvernehmlich. Es gibt einen einvernehmlichen Rat des Expertengremiums, das wir neu etabliert haben. Es gibt eine schnelle, einvernehmliche Beschlusslage der Ministerpräsidentenkonferenz, wie übrigens schon zuletzt. Wir sind ja schon vor kurzem zusammengekommen, haben unsere Fragen beraten. Wir haben auch im November einen sehr weitreichenden Beschluss auf den Weg gebracht, um den ich mich sehr bemüht habe und bei dem es um die Frage ging, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir eine Beschlussfassung haben, bei der wir mit der Booster-Kampagne und der Impfkampagne beginnen. Und das ist, das möchte ich gerne sagen, neben der Tatsache, dass wir sehr früh weitreichende Kontaktbeschränkungsmaßnahmen, insbesondere für Ungeimpfte, aber auch für viele weitere ergriffen haben, der qualitative Unterschied zu vielen anderen Ländern. Deutschland ist strikter vorgegangen im Bereich der Kontaktbeschränkung als nicht alle, aber die allermeisten anderen. Das Gleiche gilt für die Frage des Boosterns. Das haben wir mit großem Tempo vorangetrieben. Sie haben in den letzten Tagen und Wochen sehr genau wahrgenommen, wie wir es geschafft haben, dass diese Kampagne auch tatsächlich überall in Deutschland stattfindet. Alle 16 Länder haben ihre Impfzentren wieder eröffnet, mobile Impfteams aktiviert. Die Ärzte und Ärztinnen haben das Impfen mit einer ganz neuen Geschwindigkeit praktiziert. Und wir erleben Rekordzahlen. Die brauchen wir auch, weil das unsere eine Strategie ist im Kampf gegen die Corona-Pandemie, dass wir das Impfen und Boostern in den Vordergrund schieben. Und dabei ist uns sogar etwas gelungen, was wahrscheinlich die allermeisten fast schon fatalistisch und zu Unrecht für unmöglich gehalten hatten, nämlich, dass wir auch wieder vorankommen mit den Erstimpfungen von vielen, die sich bisher noch nicht entschlossen hatten. Auch dort sehen wir jetzt, wie die Zahlen zunehmen und das muss auch sein. Deshalb bin ich dafür, dass wir unser Handeln strukturieren durch ehrgeizige Ziele, die dann aber auch dazu führen, dass ganz Deutschland sich unterhakt und diese Ziele umsetzt. Das ehrgeizige Ziel, 30 Millionen Impfungen ab dem 18. November zu organisieren bis ungefähr Weihnachten, werden wir nach aller Voraussicht erreichen. Und deshalb machen wir gleich weiter und sagen, die nächsten 30 Millionen nehmen wir jetzt in Blick. Wir machen weiter zwischen den Tagen, wir machen weiter im Januar. Und wir wollen dann in dieser Zeit auch die Erst-, Zweit- und Drittimpfung auf den Weg bringen für all diejenigen, die bisher sich noch gar nicht haben impfen lassen, in diesem Monat, im nächsten Monat, im übernächsten Monat, weil wir das ja hinkriegen müssen, dass wir höhere Zahlen erreichen. 80% bei dem Impfschutz für alle wollen wir erreichen, jetzt schnell. Aber wenn wir das Ziel erreicht haben, ich wiederhole das nochmal, soll es weitergehen mit dem nächsten ehrgeizigen Ziel. Über eine Impfpflicht zu diskutieren und nicht vorher Zwischenziele zu formulieren, die in die Richtung marschieren, macht ja keinen Sinn. Also wenn wir bei 80% sind, wird es um die 90% gehen. Nur damit ich das schon mal ankündige. Wir wollen nicht Beobachter sein der Entwicklung in unserem Land, sondern tätig sein und Aktivitäten unternehmen. Das Gleiche gilt im Übrigen für die Maßnahmen, die sich auf die kritische Infrastruktur richten. Das ist besonders und bemerkenswert, dass wir das jetzt schon in den Blick nehmen. Wir warten nicht ab, bis Probleme passiert sind, sondern für hypothetische, mögliche Entwicklungen treffen wir jetzt Vorsorge, damit all die Bereiche der kritischen Infrastruktur von den Elektrizitätswerken bis zu Krankenhäusern, Polizei, Feuerwehr und so weiter in der Lage sind, ihren Betrieb unvermindert in allen Zeiten aufrechtzuerhalten. Und da diskutieren wir jetzt auch über viele Folgemaßnahmen, die daraus resultieren, um das umsetzen zu können. Übrigens eine gute Botschaft in diesem Zusammenhang ist, dass jetzt ja weitere Impfstoffe zugelassen werden, die für diejenigen attraktiv sind, die sich mit den bisherigen nicht haben anfreunden können. Und das wird unsere Kampagne noch viel mehr zur Impfung zu bewegen, auch noch mal neu unterstützen. Also ich glaube, Deutschland geht hier einen klaren, strengen Weg. Und dass wir uns in ganz kurzer Zeit wieder treffen, zeigt, dass wir hier auch einen präzisen Plan verfolgen. Was wir brauchen, ist koordiniertes Handeln, ist Klarheit im Kopf, Klarheit im Handeln. Und das bedeutet auch, dass wir es miteinander machen, dass die Zeit vorbei ist, in der jeden Tag jemand eine neue Meldung produziert, über was zu tun wäre, sondern dass wir lieber schnell uns zusammen diskutieren und handeln und gemeinsam agieren. Das ist geschehen und das ist ein gutes Zeichen, denn die Zeiten werden nicht einfacher.
Ja, wenn ich zum RKI... Entschuldigung, bitte.
Ich kann auch resümieren.
Okay, dann mache ich schnell fertig. Also wenn ich zum RKI eben was gesagt habe, dann deshalb, weil mir der Respekt und der Schutz der Institution wichtig ist. Wenn Sie die Nachrichten tagsüber verfolgen, auch einzelne Zitate, die dann das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben aus unseren Beratungen, glaube ich, versteht jeder, dass das angezeigt gewesen ist. Ja, die Informationslage seitens des Bundes im weitesten Sinne war chaotisch und hat auch zu Verunsicherungen im heutigen Tage geführt. Expertenvotum auf der einen Seite, RKI als oberste Bundesbehörde auf der anderen Seite. Das mag man auch kritisieren, aber die Institution deshalb zu kritisieren, wie ich das teilweise aus Medienberichten entnommen habe, ist unangemessen. Und deswegen habe ich dem eben für mich klar widersprochen. Wir brauchen eine solche Institution, die uns an vielen Stellen ja auch geholfen hat, in den letzten Monaten Menschenleben zu schützen. Und darum geht es. Deswegen muss ich mir nicht über die ganze Zeit und auch nicht heute jede einzelne Forderung zu eigen machen, aber man soll die Institution ernst nehmen, auch in Zukunft. Das Thema Länderöffnungsklausel, ich habe jetzt hier nicht die Aufgabe, anderen Ländern zu sagen, was sie tun sollen, wie sie rechtstechnisch ihre Dinge umzusetzen haben. Das ist nicht die Aufgabe des MPK-Vorsitzenden. Wir in Nordrhein-Westfalen haben sie genutzt.
Ja, vielleicht in Ergänzung dazu. Es gibt ja eine sehr große Klarheit, was zu tun ist über die Empfehlung, die einstimmige Empfehlung des Expertenrates. Und diese einstimmige Empfehlung ist ja auch die Grundlage für den MPK-Beschluss, der heute gefasst worden ist. Ich sehe nicht, dass es da eine Unklarheit gibt, sondern es gibt eine klare Orientierung darauf, dass man politische Beschlüsse fasst, auf der Grundlage einer Empfehlung, die ein eingesetztes Gremium gegeben hat, um hier mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das haben wir gemacht. Und deswegen gibt es da eine sehr große Klarheit. Und ich will mich dem anschließen, was Herr Wüst auch gesagt hat. Es geht nicht darum zu sagen, jetzt müssen alle Länder genau identisch den gleichen Weg gehen, sondern es ist immer gut, wenn es einheitliche Rahmenbedingungen gibt, auf die wir uns verständigt haben heute, aber wenn es auch die Möglichkeit gibt, dass die Länder eben anhand ihrer regionalen Gegebenheiten, anhand ihres regionalen Infektionsgeschehens orientierte spezifische Maßnahmen treffen können. Und deswegen muss das jedes Bundesland auch für sich entscheiden, ob es eine solche epidemische Lage feststellt, inwieweit die Inzidenzen auch aussehen. In Berlin hat das Abgeordnetenhaus das heute bestätigt und hat eben auf die Vorlage des Senats da entsprechend auch reagiert. Wir haben das so eingestuft und werden dementsprechend auch heute nach der MPK-Beschlussfassung eben diese Maßnahmen noch am Donnerstag in der Senatssitzung entsprechend umsetzen in einer neuen Verordnung. Aber das muss immer anhand auch der jeweiligen Infektionslage im jeweiligen Bundesland passieren. Und das ist ja auch gut, dass es diese Möglichkeit gibt, anhand einheitlich vereinbarter Rahmenbedingungen in der MPK und anhand der konkreten Lage vor Ort über die geeigneten, verhältnismäßigen und wirksamen Maßnahmen auch zu entscheiden. Und ich will das auch noch mal betonen, Olaf Scholz hat es ja kurz erwähnt, wir haben tatsächlich auch in Berlin Rekordzahlen beim Impfen, auch bei den Erstimpfungen, auch bei den Jugendlichen. 65% der 12- bis 17-Jährigen, die mittlerweile ihre Erstimpfung bekommen haben, über die Hälfte die Zweitimpfung. Das sind schon deutliche Signale, ein sehr hoher Zuspruch beim Kinderimpfen. Wir sehen also, es gibt auch gerade bei den Jüngeren, bei den Eltern, bei den Familien dort ein großes Interesse durch die zusätzlichen Angebote, auch eine Wahrnehmung dieser Angebote. Und das ist genau der richtige Weg, dass wir jetzt eben alles darauf setzen, in verschiedenen Angeboten, in verschiedenen Möglichkeiten eben die Menschen auch dazu zu überzeugen, um entsprechend hier auch diese Zielzahlen zu erreichen und zunächst einmal auch auf das Angebot zu setzen, bevor eine Pflicht dann oder die nächsten Schritte für eine Pflicht auch dann gegangen werden.
So, ich habe noch 5 Fragen und habe der regierenden Bürgermeisterin versprochen, dass sie nicht zu spät zur konstituierenden Sitzung ihres Senates kommt. Insofern, wenn wir das so ein bisschen kondensieren in den Fragen und womöglich auch in den Antworten, dann kommen wir gut durch und müssen Berlin nicht unregierbar machen. Frau Münch ist die Nächste.
Guten Abend auch von mir. Herr Scholz, Herr Lauterbach hat vor ziemlich genau 2 Wochen das Ziel ausgegeben, dass man zu Weihnachten Reisen wieder empfehlen können soll. Können Sie das jetzt mit gutem Gewissen tun oder haben Sie das Ziel verfehlt und die Bundesregierung rät auch in diesem Jahr zu Weihnachten von Reisen ab? Und eine Frage an alle. Woher nehmen Sie die Zuversicht, dass die Maßnahmen vor allem von den Ungeimpften auch befolgt werden? Denn viele Ungeimpfte sind ja grundskeptisch, würde ich sagen, was die Pandemie angeht.
Die Empfehlungen, die wir geben, stehen in dem Beschluss, den die Bundesregierung, also der Bundeskanzler, zusammen mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder gerade gefasst hat. Und auf die konzentrieren wir uns. Das sind die Kontaktbeschränkungen, die wir haben. Und ansonsten sagen wir nur allen, seid vorsichtig, insbesondere wenn ihr euch mit euren Freunden zu Weihnachten trefft, eurer Familie, beachtet dort auch all die Vorsichtsregeln. Das steht auch in dem Text nochmal wieder. Das sind die Dinge, die wir vorschlagen. Und nicht andere daneben, sonst hätten wir sie ja mit in den Text und in unsere Vorschläge aufgenommen. Es sind sehr weitreichende Maßnahmen, das will ich nochmal ausdrücklich dazu sagen. Und sie werden auch dazu beitragen, dass wir weiter vorankommen. Nochmal, alle Maßnahmen, die wir ergriffen haben, führen dazu, dass wir gegenwärtig eine verbesserte Lage haben. Wir sind nur klug beraten, zum Beispiel durch das Expertengremium oder das RKI und viele andere, und wissen, auch aus der Sicht auf andere Länder, dass es mit Omikron noch mal wieder anders werden wird und wir uns jetzt nicht trügen lassen dürfen von der guten Entwicklung, die wir gerade sehen. Und deshalb ergreifen wir auch die entscheidende Maßnahme, die dazu wichtig ist, nämlich Impfen, Boostern, alles das, was damit verbunden ist, und haben da auch entsprechend die Kraft reingelegt, dass wir das voranbringen, neben den Kontaktbeschränkungen, neben den Maßnahmen zur kritischen Infrastruktur.
Also, dass die Maßnahmen natürlich auch umgesetzt werden müssen, ist ja völlig klar, dass man sich daran halten muss. Ich muss einmal eins sehen, wir schauen immer auf die, die sich nicht dran halten, aber die allermeisten halten sich ja dran. Jenseits der letzten Details des geschriebenen Rechts löst das, was wir tun, ja etwas aus bei den Menschen. Sie sind vorsichtig, sie nehmen Rücksicht, sie passen sich an, sie tragen wieder vermehrt Maske. Und das muss man, glaube ich, immer wieder unterstreichen. Und an alle anderen adressieren wir natürlich auch nicht nur Appelle, sondern es wird auch kontrolliert. An vielen Stellen sind es natürlich nur Stichproben, es sei denn, wir reden von Zugangskontrollen in bestimmten Bereichen, wo man natürlich dann besser kontrollieren kann. Ich kann nur für mein Land sprechen, wir unterstützen die Ordnungsbehörden, die ja kommunale Behörden sind, auch mit Landesmitteln, dass man da mehr machen kann. Mit den normalen Ausstattungen eines normalen Ordnungsamtes wird man das nicht alles hinkriegen, deswegen unterstützen wir, das haben wir schon länger getan, an verschiedenen Stellen tun das jetzt nochmal zusätzlich, um da auch einen gewissen Kontrolldruck zu haben. Wir haben auch die Bußgelder erhöht und im Grunde ist es am Ende doch wie im Straßenverkehr. Nicht jeder Verstoß wird in jedem Moment geahndet, aber doch so oft und durch die Bußgelder auch so spürbar, dass sich die allermeisten Menschen dran halten.
Vielleicht noch eine Ergänzung von meiner Seite aus. Von denjenigen, die nicht geimpft sind, sind viele noch zu überzeugen und überzeugen sich gerade. Ich teile den Pessimismus nicht, der sich gelegentlich verbreitet, sondern ich glaube, dass ganz viele einfach durch die Art ihres Lebens nicht dazu gekommen sind, dass sie keinen Weg gefunden haben, andere Prioritäten hatten, dass viele auch Sorgen hatten, was die verschiedenen Möglichkeiten betrifft und natürlich beeindruckt sind von beidem, was wir jetzt erleben. Erstens den vielen Bürgern und Bürgern unseres Landes, die sich schon vollständig haben impfen lassen, sind ja immerhin über 70%, die einen vollständigen Impfschutz haben. Und es geht weiter nach oben. Wir wollen jetzt die 80% erreichen und dann weiter nach vorne gehen. Und umgekehrt ermöglichen ja auch die Erfahrung dann mit der neuen Viruswelle nochmal darüber nachzudenken, ob es nicht besser ist, sich impfen zu lassen. Und das will ich an dieser Stelle nochmal mit Nachdruck unterstreichen. Wer nicht geimpft ist, ist einem riesigen, großen Risiko ausgesetzt. Infiziert zu werden, zu erkranken, möglicherweise schwer. Und davor gibt es dann keinen Schutz, wenn man sich nicht hat impfen lassen. Und das überzeugt vielleicht die eine oder den anderen auch noch. Und deshalb, finde ich, sollten wir schon beieinander bleiben. Und im Übrigen weiß ich auch vielen, die sich bisher nicht haben impfen lassen, dass sie sich trotzdem sehr vorsichtig verhalten, weil sie schon wissen, dass Corona gefährlich ist. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir das hinbekommen, viele hinter diesem Weg zu versammeln.
Als nächstes Michaela Küfner von der Deutschen Welle und danach Nadja Aswad von D.
Herr Bundeskanzler, Sie haben mehrfach darauf verwiesen, dass Deutschland früher Kontaktbeschränkungen eingeführt hat als einige europäische Nachbarn. Was sind denn Deutschlands Erwartungen an die europäischen Nachbarn jetzt? Und haben Sie heute in dieser Runde oder denkt Deutschland allgemein über neue Maßnahmen im Hinblick auf Omikron an den deutschen Grenzen nach? Und dann Herrn Wüst die kurze Frage. Bundeskanzler Scholz hat von Einvernehmlichkeit gesprochen. Haben Sie das heute auch so empfunden? Und Frau Giffey, wenn Sie von einer Handlungsgrundlage sprechen, meinen Sie damit einen Minimalkonsens? Und wünschen Sie sich, dass auch andere Bundesländer, so ähnlich wie Hamburg, Maßnahmen früher einführen als den 28.?
Wir haben über die Maßnahmen gesprochen und das Regime, was zu geschehen hat in Bezug auf Nachbarländer, ist ja bekannt. Es werden gegenwärtig viele unserer Nachbarstaaten als Hochrisikoländer eingestuft wegen der Entwicklung dort. Und das geht immer hin und her, wie das jetzt die ganze Zeit noch gegangen ist. Also wir haben da ein sehr etabliertes Vorgehen, das wir uns betrachten. Und natürlich gucken wir die Lage immer wieder neu an. Verabredet haben wir heute, was wir hier aufgeschrieben haben.
Ja, um das auch gleich mit zu beantworten, und zwar einvernehmlich, sonst wäre es kein Beschluss. Und schon auch die Terminfindung war unproblematisch und einvernehmlich und zügig, um das in Abgrenzung zu dem, was wir in der jüngeren Vergangenheit erlebt haben, auch klar zu unterstreichen.
Also ich kann mich noch an Ministerpräsidentenkonferenzen erinnern, die so waren, dass wir uns dann irgendwann mitten in der Nacht oder am frühen Morgen zur Pressekonferenz versammelt haben, dass die Tatsache, dass heute diese Ministerpräsidentenkonferenz gerade mal 2 Stunden gedauert hat und dann ein fertiger Beschluss vorlag, zeigt eigentlich schon, wie einvernehmlich die Situation und die Diskussion auch verlaufen sind. Und dass es natürlich zu einzelnen Punkten auch Gesprächsbedarf gibt, das ist klar, aber es war sehr gut vorbereitet und wir sind jetzt an einer Verständigung, die alle umsetzen können. Für die Kontaktbeschränkungen ist ja auch ein spätestens zum 28. Dezember vereinbart worden. Das heißt, die Bundesländer können jetzt, je nachdem, wann die Kabinette auch entsprechend tagen, gegebenenfalls das auch früher machen. Aber ich will einfach sagen, wir reden hier wirklich über ganz wenige Tage und wir haben dazwischen eben das Weihnachtsfest und ich glaube, es ist völlig in Ordnung, dass jetzt in der Umsetzung mit diesem spätestens 28. Dezember auch agiert wird und die Bundesländer die Möglichkeit haben, das entsprechend auch vor Ort umzusetzen, innerhalb der nächsten wenigen Tage, verbunden mit den Aufrufen an die Bevölkerung, ja auch dennoch ihre eigenen jeweiligen Entscheidungen im familiären Umfeld, im Freundeskreis auch zu treffen, um auch jenseits von Verordnungen, die erlassen werden, durch das Signal, das heute durch den Beschluss gesetzt worden ist, auch das eigene Handeln zu überdenken und im eigenen Umfeld auch eigene Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Ich glaube, so viel Eigenverantwortung und Selbstbestimmtheit können wir wirklich unserer verantwortungsvollen Bevölkerung auch zutrauen. Und wie gesagt, ich sehe auch, wie viele Menschen wirklich auch sich an die Maßnahmen halten und sehr vorsichtig und sehr verantwortungsvoll sind. Und ich finde, das muss man auch sehen und auch denjenigen danken, die das über so viele Monate gemacht haben. Und all den anderen natürlich durch klare Regeln, durch auch Kontrollen und konsequente, gegebenenfalls auch Sanktionen etwas entgegensetzen.
Als nächstes Nadja Aswad von Bild und danach Andreas Künast.
Sie haben eingangs gesagt, Herr Bundeskanzler, dass Sie sich am 7. Januar wieder treffen werden. Können Sie ausschließen, dass es vorher noch mal eine Ministerpräsidentenkonferenz geben wird?
Das Geschehen der Pandemie verlangt, dass wir jederzeit handlungsfähig sind. Deshalb kann überhaupt niemand mit dem Satz was anfangen, was man ausschließen kann. Das führt ja nicht weiter. Aber wir haben sehr genau in den Blick genommen, dass wir uns sehr zügig treffen müssen und uns deshalb auch auf den 7. Januar geeinigt. Und das gehört dazu, sowohl der Experten, unser Expertengremium, unser Expertenrat, als auch wir alle werden über die Tage weiterarbeiten als Regierung, zusammen mit den Ländern, mit allen Leuten, die wir zu Rate ziehen. Der Krisenstab wird weiterarbeiten. Wir werden die Impfkampagne überall weiterführen. Also da hört jetzt nicht alles auf und am 7. Januar geht es weiter, sondern in der Zwischenzeit beschäftigen wir uns auch noch mit was anderem, aber sehr viel jeden Tag, egal wo wer sich aufhält mit diesem Thema.
Andreas Künast, ZDF.
Herr Scholz, mit Bezug auf das überraschende Auftauchen des Papiers vom Robert-Koch-Institut heute hat Herr Wüst gerade von einer chaotischen Informationslage gesprochen, die zu Verunsicherung geführt hat. Da interessiert uns natürlich, sehen Sie das auch so und sehen Sie Grund, in der Kommunikationsleistung des Bundes irgendwas zu verbessern?
Der Bund hat eine sehr gute Kommunikation organisiert, hat ein Expertengremium einberufen, das uns Ratschläge gegeben hat. Die haben wir sofort kommuniziert, sodass das in die Beratung vieler Länder schon am Sonntag eingeflossen ist. Ich habe sehr viel telefoniert, unter anderem mit Herrn Wüst, aber nicht nur mit ihm, auch an dem Sonntag und dazu alles beigetragen, dass wir aus diesen Schlussfolgerungen schnell ein Ergebnis ziehen. Ich unterstreiche, dass ich die Expertise des RKI in den letzten Wochen, Monaten und den letzten 2 Jahren ganz besonders wichtig gefunden habe und auch weiter wichtig finden werde. Und trotzdem bin ich sehr froh, dass wir jetzt genau das gemacht haben, was wir uns zusammen vorgenommen haben als Gemeinschaft von Bundeskanzler und Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, nämlich dass wir diesen Rat uns anschauen und dann auch schnell umsetzen. Das, glaube ich, hat es noch nicht gegeben, dass wir Sonntagnachmittag das Ergebnis haben und Dienstagnachmittag die Beschlüsse. Ist schon was.
Dann habe ich als letzten Fragesteller Martin Knobbe vom Spiegel.
Ja, guten Abend. Herr Bundeskanzler, sehen Sie eine Notwendigkeit oder Möglichkeit, den Gesetzgeber dazu anzuregen, die Impfpflicht noch etwas schneller in Gang zu setzen, also vielleicht schon im Januar? Oder wollen Sie bewusst diese Zeit auch nutzen, um zu sehen, ob diese Impfpflicht dann überhaupt noch notwendig ist, wenn sich genügend geimpft haben? Und an Sie alle drei die Frage, ob Sie darüber geredet haben, dass man die Quarantäneregeln für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der kritischen Infrastruktur vielleicht aufweichen muss, ähnlich wie es in der ersten Welle war, dass Ärzte mit leichten Symptomen trotzdem zur Arbeit gegangen sind.
Zunächst mal, was war die erste? Impfpflicht. Impfpflicht, also ja, genau. Ich hatte die zweite Frage, beantworte ich zuerst. Also wir haben darüber geredet, ob die Anpassung notwendig ist, aber wir wollen uns da fachlich beraten lassen. Insbesondere das RKI ist da dran, die Frage zu durchdenken. Und das ist kein Punkt für Schnellschüsse, gehört aber zu den Vorbereitungen auf eine Situation, wo es möglicherweise viele gibt, die erkrankt sind oder in Quarantäne, die keine schweren Symptome haben, auch zu Hause sind, aber am Arbeitsplatz fehlen. Und was das bedeutet und wie man damit umgehen kann, wie lange Quarantänen andauern müssen, wenn man sicher weiß, dass jemand sich nicht infiziert hat und Ähnliches, das muss fachlich beraten werden. Und da haben wir alle einen großen Respekt. Ich will das jedenfalls für mich in Anspruch nehmen, habe aber den Eindruck, das gilt für alle anderen auch hier. Das wollen wir nicht einfach mal so am Tisch uns ausdenken. Da wollen wir gut beraten sein und diesen guten Rat werden wir auch bekommen. Ich habe in der Frage der Impfpflicht mich ja positioniert. Ich bin dafür und deshalb bin ich auch froh, dass sie hier nochmal wieder auftaucht. Wir haben ja eine einrichtungsbezogene Impfpflicht bereits etabliert. Und nein, ich bin nicht der Meinung, dass wir davon Abstand nehmen sollten, wenn wir jetzt gewissermaßen weitere Fortschritte erzielen, sondern das ist eine Diskussion, die hier ja grundsätzlich erforderlich ist. Und das will ich ja auch nicht verhehlen, damit das nicht so erratisch stattfindet, wie manche Debatten der letzten zwei Jahre sich zugetragen haben. Das ist ja das, was wir durch Expertengremien, durch schnelle Umsetzung jetzt überwinden wollen. Wir wissen, dass wir eine hohe Impfquote brauchen. Deshalb müssen wir über 80 kommen. Und wenn wir über 80 gekommen sind, müssen wir über 90 kommen. Wir wissen, dass wir jetzt nach der zweiten Impfung eine Auffrischungsimpfung brauchen, die Boosterimpfung. Das wussten wir übrigens im Frühjahr des letzten Jahres noch nicht. Aber wir wissen es jetzt seit einiger Zeit und haben uns jetzt ja auch schnell durchgerungen, genau das zu machen. Und es spricht ja angesichts der Impfstoffentwicklung viel dafür, dass wir irgendwann im Laufe des nächsten Jahres die Empfehlung abgeben, noch eine weitere Impfung mit verändertem Impfstoff zu machen. Klare Aussage übrigens zwischendurch, bitte nicht abwarten, sondern die Boosterimpfung hilft jetzt sofort. Der Schutz vor einer Infektion steigt für diejenigen, die zweimal geimpft sind, mit der dritten Impfung sofort, in ganz kurzer Zeit und schützt vor Krankheit, aber auch davor, dass man ansteckend ist und schützt vor schweren Verläufen. Nicht hundertprozentig, aber doch so viel, dass das alles sehr, sehr wirksam und sehr empfehlenswert ist. Und genau das wollen wir tun. Und gerade deshalb ist die Debatte nicht zu Ende. Ich glaube auch, dass das schnell gehen muss. Und die Bundesregierung wird die Abgeordneten dabei unterstützen, gute Gesetzentwürfe auf den Weg zu bringen und das auch schnell zu entscheiden und zu beraten. Ich jedenfalls habe mich ja positioniert und tue es hier nochmal. Ich halte eine Impfpflicht, die dann irgendwann gilt und umgesetzt werden kann, für erforderlich. Das wird uns nicht so schnell verlassen, das Thema Corona.
So, mit Blick auf die Uhr und die Berliner Senatssitzung würde ich diese Pressekonferenz jetzt gerne schließen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihre Geduld und wünsche auch von dieser Stelle schon mal frohe Weihnachten. Vielen Dank.